Wenn ihr wüsstet, wie ungern ich hier vorne stehe, deswegen erzähle ich euch mal noch kurz eine kleine Geschichte, die so zum freien Teil passt. Wir waren auf dem Heimweg vom Urlaub. Es hat zwar in Dänemark wenig geregnet, aber auf unserem Rückweg, da hat es geschüttet. Es war verrückt. Scheibenwischer auf schnellster Stufe. Wir haben angehalten an einem Rastplatz und wollten wieder losfahren. Der Scheibenwischer tat nicht mehr. Blöde Sache, oder? Jetzt kann man zwei Dinge tun. Man kann den Service-Knopf im Auto drücken und warten, bis sich irgendjemand meldet, dem man dann erzählen kann, was für ein Problem hat. Oder man kann beten. Ratet mal, was ich gemacht habe. Und ratet mal, was meine Frau gemacht hat. Ich sag's jetzt nicht. Ihr könnt es euch vielleicht denken. Also, guten Morgen. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Markus und ich werde heute voraussichtlich das letzte Mal hier vorne stehen. Meine Frau Kirsten und ich, wir werden Ende September zurück nach Norddeutschland ziehen. Vielen Dank für 7 richtig gute Jahre, die wir mit euch gemeinsam unterwegs sein durften. Aber das ist jetzt kein Abschied, das ist nur meine letzte Predigt. Inzwischen bin ich seit ungefähr 40 Jahren oder ein bisschen mehr mit Jesus unterwegs. Und es ist mir, glaube ich, noch nie in dieser Zeit leicht gefallen zu beten. Mich würde interessieren, wie es euch geht mit dem Gebet. Also sprecht mich gerne nach dem Gottesdienst an. Nur um euch zu beruhigen, ja, ich bete. Aber es gibt immer Dinge, die mich davon abhalten wollen, die mich ablenken wollen. Und ja, es gibt auch Hilfen. Es gibt Routinen. Es gibt richtig disziplinierte Menschen, die da überhaupt kein Problem mit haben. Und es gibt manchmal vielleicht auch Gebete, die andere formuliert haben. In manchen Kirchen kennt man solche Hilfsmittel wie Gebetsbücher, die jetzt in unserer Tradition nicht so üblich sind. Manchmal helfen mir persönlich Lieder, das in Worte zu fassen, was ich Gott gerne sagen möchte. Und eine richtig große Hilfe, wie ich finde, sind auch die Gebete in der Bibel. Mir haben da die Psalmen schon oft geholfen. Schaue ich mal, ob das geht. Ah, ja. Heute beschäftigen wir uns nicht mit einem Psalm, sondern mit einem Text aus dem Epheserbrief. Und zwar Epheser 1, ab Vers 15. Da betet Paulus für die Christen, für die Gemeinde in Ephesus. Das ist das erste von 2 Gebeten im Epheserbrief. Ich lese euch die Verse ab Vers 15 vor. Wer eine Bibel dabei hat, kann sie gerne aufschlagen oder einschalten. Oder ihr lest einfach hier an der Leinwand mit. Epheser 1 ab Vers 15. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Vielleicht ist es euch auch aufgefallen, wir sehen hier zwei Schwerpunkte. Erstens, weshalb Paulus betet und zweitens, wofür er betet. Zuerst wollen wir kurz über das Weshalb nachdenken, weil es auch für uns und unsere eigenen Gebete eine Hilfe ist, zu sehen, warum Paulus betet. Paulus beginnt hier in Vers 15 mit dem Wort deshalb, was so viel bedeutet wie aus diesem Grund. Und er bezieht sich damit auf das, was er in den Versen davor gesagt hat. Dort finden wir einen Grund, den ersten Grund dafür, warum Paulus betet. Wir werden jetzt nicht auf den ganzen Abschnitt davor eingehen. Ich möchte nur kurz auf einen Punkt eingehen. Aber grob so der Zusammenhang, der Abschnitt davor, da geht es darum, was Gott getan hat und was das für uns bedeutet. Der erste Grund, warum Paulus betet, ist einfach Gott. Wer Gott ist und wie Gott ist. Gott ist ein Gott, der segnet. Und da möchte ich auf einen Vers zurückgreifen aus dem Abschnitt davor, auf den Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Gott ist ein Gott, der segnet. Und zwar nicht sparsam oder irgendwie geizig. Gott hat nicht nur einen kleinen Mini-Segen für uns. Er segnet uns mit jedem geistlichen Segen, mit dem er uns segnen kann. In Christus gibt er uns alles, was wir, nicht was wir möchten, was wir uns wünschen, aber alles, was wir brauchen. So funktioniert Christsein. Da bin ich tiefst von überzeugt. So funktioniert Christsein. Gott kommt mit seinem ganzen Segen. Wir kommen mit unserem ganzen, all unseren Bedürfnissen. Wir kommen mit unserer Lehre. Und Gott tut alles für uns in Christus. Wenn du heute Morgen gekommen bist und gedacht hast, ich habe nichts, was ich Gott bieten kann, außer meiner Not, meiner Leere, meinem Chaos, meiner Zerbrochenheit oder vielleicht meiner Sünde, dann bist du hier genau richtig. Oder besser gesagt, dann bist du bei Gott an der richtigen Adresse, weil du alle Voraussetzungen erfüllst dafür, dass Gott dich segnet. Es ist sein größter Wunsch, es ist sein Herzensanliegen, dass er dich mit seinem Segen überschüttet. Ich denke, ihr kennt das. Es ist schwierig, jemanden um Hilfe zu bitten, wenn man ihn nicht kennt. Wenn man nicht genau weiß, wie der andere über mich denkt, dann mag ich nicht um Hilfe bitten, denn ich weiß überhaupt nicht, wird er auf meine Bitte reagieren oder wird er sie ablehnen? Und vor Ablehnung haben wir alle Angst. Also es ist schwierig, jemanden zu bitten, wenn wir nicht wissen, wie er über uns denkt. Aber bei Gott ist das anders. Es braucht dir nie, absolut nie, unangenehm zu sein, ihn um was zu bitten, weil du sicher sein kannst, wie er über dich denkt. Wir dürfen uns sicher sein, dass Gott nur darauf wartet, uns zu segnen, uns Gutes zu tun. Paulus betet also, weil er diesen Gott kennt. Aber Paulus betet auch, weil er die Menschen kennt, denen er schreibt. Er hat von den Christen in Ephesus gehört. Und das, was er gehört hat, das zitiert er hier oder erwähnt er hier in Vers 15 und 16. Oder Vers 15. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke eurer in meinen Gebeten. Das, was Paulus über die Christen in Ephesus gehört hat, das bringt ihn ins Gebet. Er hat von ihrem Glauben gehört. Er hat davon gehört, dass sie Jesus wirklich und von ganzem Herzen vertrauen. Und das ist der Kern des Glaubens. Das ist das, was unseren Glauben eigentlich ausmacht. Jesus wirklich und von ganzem Herzen zu vertrauen. Und er hat von ihrer gegenseitigen Liebe gehört. Ich weiß nicht genau, wie das dort aussah. Ich vermute, es war so ähnlich, wie wir das uns vielleicht vorstellen würden, dass ihr Umgang als Christen eben von Liebe geprägt war, dass sie füreinander gesorgt haben, dass sie füreinander da waren, dass sie sich gegenseitig geholfen und unterstützt haben. Und wenn Paulus diesen Glauben und diese Liebe sieht, dann kann er nicht anders, als Gott dafür zu danken, weil es ihn bewegt, was Gott tut. Ich will das mal mit etwas vergleichen, was du sicher auch kennst. Wenn deinem besten Freund oder deiner besten Freundin irgendwas richtig viel bedeutet, dann wird das früher oder später, wenn es wirklich dein bester Freund oder deine beste Freundin ist, dann wird das früher oder später dir auch was bedeuten. Das funktioniert auch in guten Ehen so. Ja? Der eine sieht was und er weiß sofort, das würde mein Ehepartner, meine Frau, mein Mann, das würde sie oder ihn begeistern. Und dann ist man selbst begeistert, weil man weiß, dass es den anderen begeistert. Wenn ich was sehe oder höre, wo ich weiß, das interessiert einen Freund von mir, dann würde ich ihn am liebsten sofort anrufen und ihm erzählen, du, das habe ich gerade gesehen oder davon habe ich gehört und mit ihm drüber sprechen. Und genau das passiert auch in unserer Beziehung mit Gott. Das, worüber Gott sich freut, darüber werden wir uns freuen. Wo Gott Mitleid mit Menschen hat, da werden wir Mitleid haben. Wir fangen an, das zu lieben, was Gott liebt. Das ist die ganz normale Folge einer echten Herzensbeziehung. Und wenn Paulus sieht, wie der Glaube und die Liebe unter den Christen in Ephesus wachsen, dann kann er nicht anders. Dann muss er Gott einfach dafür danken. Und so geht es auch uns. Mir ging es heute Morgen so, als ich die Zeugnisse hier gehört habe, es hat mich wirklich berührt. Wenn wir sehen, wie Glaube und Liebe unter uns gelebt wird, dann bewegt uns das. Dann bewegt das, berührt das unser Herz. Dann können wir nicht anders, als Gott dafür zu danken. Dann werden wir beten. Wenn du dich in unserer Gemeinde umschaust, dann wirst du Menschen finden, die Gott voll Vertrauen nachfolgen. Du wirst Menschen finden, die trotz ihres Leids, trotz ihrer Not, trotz ihrer Schmerzen Gott vertrauensvoll nachfolgen. Und wenn du dich in unserer Gemeinde umschaust, dann wirst du Menschen finden, die selbstlose Liebe praktizieren, die für andere da sind, die anderen helfen, die einfach den anderen sehen. Und je mehr wir sowas erleben, umso größer ist unser Anliegen, Gott dafür zu danken. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir voneinander hören. Nicht jeder stellt sich nach hier vorne und erzählt, was ihn bewegt, was er mit Gott erlebt hat. Aber wir können das auch nach dem Gottesdienst tun. Bei einem Kaffee oder einfach so. Wir stehen nachher draußen, wir haben alle Zeit und wir sollten uns erzählen, wo Gott in unserem Leben wirkt, weil das uns gegenseitig zum Gebet motiviert. Bei Paulus entdecken wir also diese zwei Gründe fürs Gebet. Er betet, weil er Gott kennt, und er betet, weil er sieht, wie Gott unter den Christen in Ephesus wirkt, wie Glaube und Liebe das persönliche Leben und die Beziehungen der Menschen dort verändern. Aber jetzt wollen wir auch noch schauen, um was genau Paulus betet. Wir haben gesehen, weshalb er betet, aber wofür betet er eigentlich? Wir lesen hier mal weiter. Ich kann die Präsentation nicht erkennen. Ich muss mal gucken. Ja, das stimmt. Wir lesen weiter in Vers 17. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Zuerst betet Paulus, dass sie Gott erkennen sollen. Darum geht es, wenn er das sagt. Euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Paulus erklärt, was wir als Christen wirklich brauchen, nämlich Gott besser kennenzulernen. Auch wenn wir Gott schon kennen, gibt es für uns nichts Wichtigeres, als Gott besser kennenzulernen. Paulus hört von den Ephesern und er dankt Gott für ihren Glauben und für ihre Liebe und dann betet er darum, dass sie Gott besser kennenlernen. Ist irgendwas mit den Ephesern nicht in Ordnung? Nee, alles ist in bester Ordnung, aber Teil dieser Ordnung ist es, dass wir Gott immer besser kennenlernen. Paulus sagt das übrigens auch von sich selbst in Philipper 3, Vers 10, da spricht er davon, was für ihn selbst wichtig ist. Und dort sagt er, ihn, Christus, möchte ich erkennen. Wir lesen das und wir fragen uns vielleicht, Paulus, was meinst du damit? Als Paulus den Philipperbrief schrieb, war er vermutlich schon Jahrzehnte Apostel. Er hatte einen großen Teil vom Neuen Testament geschrieben. Also Paulus, du solltest Jesus doch kennen. Aber Paulus macht uns hier was klar. Wenn wir Jesus kennen, dann hat das zur Folge, dass wir ihn immer besser kennenlernen wollen. Gott kennenzulernen, das ist nicht so ein einmaliges Highlight im Leben. Das ist nicht so der eine Punkt und anschließend flacht alles ab. Anschließend wird das Leben mit Jesus gewöhnlich. In einer echten Beziehung zu Jesus zu leben, wird nie gewöhnlich, wird nie zur Routine. Es bleibt spannend und es wird immer besser. Und ich bin sicher, keiner hier im Raum, widersprecht mir oder sprecht mich nachher an, wenn ihr es anders seht, keiner hier im Raum kennt Jesus so, dass es kein besser gäbe. Dieses Gebet, könnte man sagen, ist ein echter Dauerbrenner für jeden von uns. Und solange wir leben, wir können es immer wieder beten für uns selbst und für andere. Aber noch was anderes wird hier deutlich. Wir brauchen Gott, um Gott zu erkennen. Wir brauchen Gott, um Gott zu erkennen. Wir können mit Gott nicht umgehen wie mit irgendeiner technischen Sache, wo wir uns ein Buch besorgen und dann verstehen wir es hinterher. Wir brauchen Gott, um Gott zu erkennen. Wir können ihn nicht kennenlernen, ohne dass er uns dabei hilft. Wir haben das nicht in der Hand. Gott ist nicht in unserer Verfügung. Deshalb betet Paulus in Vers 18, dass Gott ihnen die Augen ihres Herzens erleuchtet. Ich sag's mal so, wir alle haben Augen in unserem Kopf, aber wir haben auch Augen in unserem Herzen. Dein Herz kann sehen. Aber dafür brauchen wir Hilfe. Dafür brauchen wir Erleuchtung durch Gott. Das ist wie mit unseren natürlichen Augen. So wie manche von uns Hilfe brauchen für unsere natürlichen Augen, genauso brauchen wir auch Hilfe für die Augen unseres Herzens. Nur mit dem Unterschied, dass wir alle diese Hilfe brauchen. Meine Augen, ja, ihr seht das hier, meine Augen werden immer schlechter. Wenn ich hier vorne stehe und meine Notizen erkennen will, dann brauche ich diese Brille. Der Nachteil ist, ich kann euch nur noch verschwommen sehen. Ich kann euch so grob erkennen, aber ich kann jetzt nicht mehr sehen, ob ihr eingeschlafen seid oder ob ihr aufmerksam zuhört. Ich muss mich entscheiden. Weil ich weiß, dass ihr alle großartig ausseht, habe ich mich für die Brille entschieden und für meine Notizen, weil das auch nützlicher ist für mich und für euch. Manche von uns brauchen Hilfe für unseren Körper. Aber wir alle brauchen Hilfe für unser geistliches Leben, weil wir von Natur aus nicht erkennen können, wie Gott wirklich ist. Es fällt uns schwer, Gottes Herz richtig zu erkennen. Es fällt uns schwer, Gottes Güte, Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit richtig zu erkennen, weil unsere eigene Wahrnehmung von Gott, unsere natürliche Wahrnehmung von Gott verschwommen ist, noch verschwommener als ich euch jetzt hier sehe. Und nur Gott selbst kann diesen geistlichen Nebel durchbrechen. Und dafür betet Paulus. Das ist sein Anliegen in diesem Gebet. Und in Vers 18 betet er dann auch dafür, dass die Christen in Ephesus die Hoffnung seiner Berufung besser erkennen können. Er betet, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Uns ist vielleicht klar, dass Gott für uns eine Hoffnung hat, gegeben hat, eine besondere Hoffnung. Er gibt uns nicht nur das, was wir heute brauchen, er beschenkt uns nicht nur heute mit seinem Segen, sondern er hat auch eine Hoffnung für unsere Zukunft. Paulus sagt hier nicht so ganz genau, was er damit meint, aber an vielen anderen Stellen im Neuen Testament wird uns diese Hoffnung beschrieben und praktisch, sehr praktisch erklärt. Was hier aber interessant ist, ist, dass Paulus diese Hoffnung verbindet. Er verbindet sie mit dem Reichtum von Gottes herrlichem Erbe. Also Erben hört sich ja grundsätzlich gut an. Meistens stirbt jemand dabei, das ist vielleicht nicht so schön. Aber gegen ein Erbe haben wir in den seltensten Fällen was. Aber hast du schon mal überlegt, warum Paulus hier betet, dass wir nicht nur unsere Hoffnung kennen, sondern auch erkennen, was Gottes Erbe ist? Jetzt sind wir daran gewöhnt, dass wir oft darüber nachdenken, was unser Erbe als Christen ist. Also das, was wir von Gott empfangen. Aber Paulus spricht hier scheinbar von was ganz anderem. Nämlich von Gottes Erbe. Habe ich dich jetzt verwirrt? In deiner Bibel steht vielleicht, so wie es in der NEU steht, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch, die Heiligen, wartet. Ich habe gerade was ganz anderes gesagt. Es gibt hier zwei Möglichkeiten, diese Stelle zu übersetzen. Also, ich kann es nicht selbst übersetzen, aber ich lese das so, ja. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu übersetzen. Und manche deutschsprachigen Übersetzungen sprechen hier von dem Erbe, das Gott erwartet. Aber was, bitteschön, soll das sein? Was ist das Erbe, das Gott erwartet? Was kann jemand erben, dem buchstäblich schon alles gehört? Die Antwort überrascht uns vielleicht. Wir sind Gottes Erbe. Denn er sieht in uns einen unschätzbaren Reichtum, einen unschätzbaren Wert. In Titus 2, Vers 14 und 1. Petrus 2, Vers 9, da werden wir, die Christen, als Eigentumsvolk bzw. als Volk zum Besitztum bezeichnet. Ein Volk, das Gott so wertvoll ist, dass er sagt, es ist mein Eigentum. Ich bin der Besitzer, es gehört mir. Gottes Erbe, das sind wir. Das ist wieder eine dieser Sachen, von denen ich sagen würde, ich glaube sie nicht, wenn sie nicht in der Bibel stehen würden. Wie zum Beispiel auch in Jesaja 40, Vers 10. Dort heißt es, ihr könnt es mitlesen, wenn ich noch bei der richtigen Folie bin, ja. Dort heißt es, siehe, der Herr kommt als Starker und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Und was ist das, Gottes Lohn? Wie wird Gott belohnt? Im nächsten Vers finden wir die Antwort. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Seine Herde ist sein Lohn. Und sein Arm, mit dem er sonst seine Herrschaft ausübt, sein Arm ist derselbe Arm, mit dem er die Lämmer trägt. Ich finde das so unglaublich ermutigend. Die am verletzlichsten, am bedürftigsten sind, die sind Gott buchstäblich am nächsten. Um die kümmert er sich ganz besonders. Die liegen ihm besonders am Herzen. Denen ist er besonders nah. Gott umgibt sich nicht mit den Starken und Mächtigen, sondern mit denen, die seine Hilfe am dringendsten brauchen. Und selbst dann, wenn wir vielleicht meinen, wir würden Gott zur Last fallen, weil wir so hilfsbedürftig sind, weil wir seine Hilfe so nötig haben, selbst dann stöhnt Gott nicht innerlich über uns, sondern er sieht uns als seinen Lohn. Wir sind seine Belohnung. Das zeigt uns, wie Gott wirklich ist, nämlich so ganz anders als wir. Ich glaube, wir dürfen diese Verse für uns so verstehen. Wir haben Hoffnung, weil wir das Erbe Gottes sind. Gott freut sich jetzt schon darauf, dass er dich und mich irgendwann voll und ganz in seiner Nähe haben wird. Ich glaube, das ist eines der Anliegen, die Paulus den Ephesern und uns vermitteln möchte. Ein Punkt, den wir verstehen sollen. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass wir noch einen mehr oder weniger langen Weg vor uns haben, bis wir an diesem Ziel ankommen. Werden wir diesen Weg schaffen? Wird unsere Kraft reichen, um an diesem Ziel anzukommen? Nein. Also meine nicht. Wenn jemand hier ist, der mich davon überzeugen will, dass seine Kraft reicht, kommt zu mir nach dem Gottesdienst. Meine Kraft, unsere Kraft reicht nicht. Sie taugt nicht viel. Sie wird niemals reichen. Und auch dann nicht, wenn wir ein Vorbild an Disziplin wären. Und deshalb zeigt uns Paulus mit Vers 19, wo die Kraft zum Durchhalten herkommt. Es ist nicht unser Glaube, auf den es ankommt. Ja, unser Glaube ist wichtig, auf jeden Fall. Aber Paulus möchte, dass wir die Kraft und die Macht Gottes erkennen. Nochmal, wenn es auf uns ankommt, werden wir es nicht schaffen. Wir sind schwach. Unsere menschliche Kraft ist absolut ungenügend. Wir fragen uns vielleicht manchmal, ob unser Glaube bis zum nächsten Wochenende hält. Und deshalb will Paulus, dass wir was ganz Grundlegendes verstehen. Es geht nicht um unsere Kraft, sondern um Gottes Kraft. Gottes Kraft bringt uns ans Ziel. Und wir sollen begreifen, dass Gott wirklich sehr mächtig ist. Also wie groß ist die, wie Paulus sagt, überragende Größe seiner Kraft oder Macht? Vers 19. Tja, da haben wir leider ein Problem. Gottes Kraft, Gottes Macht, Gottes Stärke kann nicht gemessen werden. Sie passt in keine unserer Maßeinheiten rein. Wir haben keine Maßeinheit für Gottes Kraft. Wir können fast alles um uns herum messen. Für die verschiedensten Formen von Kraft oder Stärke haben wir Maßeinheiten, in die wir sie einordnen. Mal ein paar Beispiele. Das stärkste Bier der Welt ist der Schorschbock. Dieses Bier hat 57% Alkohol und kommt natürlich aus Bayern. Das ist das stärkste Bier, das man trinken kann, zum Glück nicht muss. Dann gibt es eine Chili-Soße. Die ist 10-mal stärker als Jalapenos. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, also 10-mal stärker als diese Soße halt. Wenn du diese Soße in die Hände bekommst, dann zerbrennt sie deine Haut. Ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert, wenn du die runterschluckst. Das stärkste bekannte Gift heißt Botulinumtoxin. Ich habe es nicht kennengelernt, aber 1 Gramm davon ist so stark, dass es 1 Million Menschen töten kann. Also ich hoffe, dass keiner von euch das irgendwo zu Hause im Küchenschrank stehen hat. Das stärkste Tier auf unserem Planeten, und ich würde jetzt gerne mal euch raten lassen, was ist das stärkste Tier auf unserem Planeten? Ich kürze es ein bisschen ab. Das stärkste Tier auf unserem Planeten ist der Mistkäfer. Der Mistkäfer kann mehr als das 1000-fache seines eigenen Körpergewichtes ziehen. Ich kann es mir nicht vorstellen, ja. Lest es nach, ihr findet das im Internet. Mehr als das 1000-fache seines Körpergewichts. Für einen durchschnittlich schweren Menschen würde das bedeuten, dass er vier voll besetzte Doppeldeckerbusse zieht. Also ihr könnt es ja mal ausprobieren. Ihr werdet nicht an das rankommen, was der Mistkäfer schafft. Alle diese Arten von Macht oder Kraft oder Stärke, die können wir messen. Gottes Macht, Gottes Kraft können wir nicht messen. Gott ist unermesslich in seiner Kraft. Alle unsere Maßeinheiten werden versagen, wenn wir sie an Gott anlegen wollen. Und Paulus möchte, dass wir wissen, wie überragend mächtig Gott ist. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und in den nächsten Versen zeigt er uns, wir können es tatsächlich wissen. Wir können es wissen, denn Gott hat seine Macht schon mal gezeigt. Er hat sie schon mal bewiesen. Die stärkste Bombe, die jemals explodiert ist, war eine Wasserstoffbombe mit dem netten Namen Big Ivan. Sie wurde von den Sowjets im Jahr 61 über dem Arktischen Ozean gezündet und sie hat einfach alles im Umkreis von 80 Kilometern verdampft. Gott hat seine Macht auch schon explodieren lassen, und zwar im Leben von Jesus. Nochmal unser Text ab Vers 19. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Als er Jesus aus den Toten auferweckt hat, da hat Gott seine Macht gezeigt. Er hat die überragende Größe seiner Kraft bewiesen. Er hat gezeigt, dass er Macht hat, da wo wir absolut machtlos sind. Wir haben keine Macht über den Tod und wir werden sie nie bekommen. Keiner von uns verlässt diese Welt lebend. Es sei denn, Jesus kommt vorher. Du kannst so viel Brokkoli essen, du kannst so viel Vitamine schlucken, wie du willst. Du hast keine Macht über den Tod. Die hat nämlich nur einer. Und der hat sie bewiesen, als er Jesus aus den Toten auferweckt hat. Aber Paulus ist noch nicht fertig. Nochmal Vers 20b und 21. Und ihn zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Ist dir aufgefallen, wie absolut Paulus hier formuliert? Das, für mich fühlt sich das an, als würde er alle Begriffe, die ihm einfallen, hier aufeinander häufen. Jesus steht jetzt über jeder Macht, die du dir vorstellen kannst, und über jedem Namen, der jemals genannt werden wird. Wir wissen vielleicht, wie viel Wirkung ein Name haben kann. Aber es geht hier nicht nur um Wirkung, es geht hier um Autorität. Im Namen des Gesetzes oder im Namen des Präsidenten oder sonst was sind Formulierungen, die uns zeigen, wie einem Menschen Autorität übertragen wird. Mit dem Namen Jesus verbindet sich eine für uns unvorstellbare große Autorität. Und nur um sicher zu gehen, dass keiner es unterschätzt, ergänzt Paulus noch, nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Jesus ist für immer die Nummer eins, der Höchste über allen anderen. Und jetzt denk mal weiter. Wenn Jesus also diese über alles erhobene Autorität ist, was sagt uns das über den, der ihn dorthin gebracht hat? Da gibt es diesen alten schlechten Witz, der aber einfach zu gut passt. Der Papst kommt zu Besuch nach New York und als er am Flughafen ankommt, da wird er natürlich von einem Wagen mit Fahrer abgeholt. Und der Papst sagt zu dem Fahrer, nee, pass mal auf, ich komme nie dazu, selber Auto zu fahren. Du setzt dich jetzt mal nach hinten und ich fahre. Und er fährt los und ein bisschen zu schnell. Und wie es kommen muss, so kommt es, er wird angehalten. Der Verkehrspolizist kommt, der klopft an die Scheibe. Und als er sieht, wer hinterm Steuer sitzt, gerät er total in Panik und ruft sofort seinen Vorgesetzten an und sagt, hey, ich habe hier gerade jemand angehalten, der wirklich mächtig ist und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und sein Vorgesetzter, der fragt ja, wen hast du angehalten, den Bürgermeister? Und er sagt, nein, viel mächtiger. Ja, wen denn, den Gouverneur? Nein, viel mächtiger als der Gouverneur. Ja, hast du den Präsidenten angehalten? Und er sagt, nein, viel mächtiger als der Präsident. Und sein Vorgesetzter fragt, wen um alles in der Welt hast du denn angehalten? Und er sagt, ich habe keine Ahnung, aber der Papst ist ein Fahrer. Wenn der Papst am Steuer sitzt, muss man sich fragen, wer hinten sitzt. Wenn Jesus über alles erhöht ist, muss die Macht, die ihn erhöht hat, die ihn dorthin gebracht hat, unvorstellbar groß sein. Und Paulus sagt das, weil er möchte, dass wir diese unermessliche, unvorstellbare Größe der Macht Gottes erkennen. Genau diese Macht, die Gott schon bewiesen hat, indem er Jesus so krass erhoben hat, die ist jetzt für uns wirksam. Vers 22 und 23, und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Paulus betet nicht nur, dass wir wissen, dass Gott wirklich mächtig ist. Er will, dass wir wissen, dass Gott für uns, für seine Gemeinde mächtig ist. Immer dann, wenn wir an unsere Zukunft denken, dann müssen wir auch über die Macht Gottes nachdenken. Und immer dann, wenn wir an unsere eigene Schwäche, unser Versagen, unsere Defizite denken, dann müssen wir auch über die Macht Gottes nachdenken. Ich könnte mir viele Sorgen machen, ob Situationen kommen, wo meine Kraft nicht reicht. Und glaubt mir, ich mache mir diese Sorgen. Ich muss mich dann aber immer auch fragen, ob es wohl irgendeine Situation geben könnte, wo Gottes Kraft nicht reicht. Das ist es, wofür Paulus betet, dass wir begreifen, dass Gottes Kraft in jeder Situation unseres Lebens ausreicht. Nimm dir heute Nachmittag oder irgendwann in den nächsten Tagen doch einfach mal die Zeit und bete diese drei Dinge, diese drei Punkte, die Paulus den Ephesern und uns hier wichtig machen möchte. Bete das für dich selbst oder vielleicht für ein oder zwei Freunde. Bete, dass du Gott besser kennenlernst. Bete, dass du die Hoffnung erkennst, zu der du berufen bist. Und bete, dass du die überragende Kraft erkennst, mit der Gott jetzt für uns wirkt. Amen. Amen. Lass mich noch kurz für uns beten und wenn möglich, steht dazu auf. Vater im Himmel, wir wollen dir danken dafür, dass du ein Gott bist, der uns segnet und in Christus mit allem gesegnet hat, was wir brauchen. Vater, bitte hilf uns, dass wir dich immer besser kennenlernen und erinnere uns immer wieder daran, wie du wirklich bist. Und bitte erleuchte die Augen unserer Herzen. Bitte hilf uns, dich immer klarer zu sehen. Bitte hilf uns, mehr von der Hoffnung zu erkennen, zu der du uns berufen hast. Und Vater, wenn wir die Welt um uns herum oder unser eigenes Leben sehen, dann haben wir vielleicht Angst, dann haben wir vielleicht Sorgen. Dann hilf uns, die überragende Größe deiner Kraft zu erkennen, mit der du auch heute noch für uns wirkst. Danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Amen.